SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu Hause oder unterwegs, wo immer Sie uns jetzt gerade zuhören. Es geht heute ums Melken und Morden in dieser Stunde. Bei mir sind zwei spannende Gäste. Barbara Huber, 56, Bäuerin, Mitarbeiterin beim Ärztefon und Inhaberin von einem Reisebüro. Barbara Huber ist seit 34 Jahren verheiratet, hat 3 erwachsene Kinder. Sie wohnt im Zürcher Wieland. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Barbara Huber, für Sie als Bäuerin, wenn wir jetzt rausschauen, ist es mieses Wetter oder ist es gutes Wetter so?
Also wenn ich jetzt rausschaue, wenn es so schön fein regnet, dann ist es sehr gutes Wetter für uns.
Und persönlich, kann man sich da überzeugen, doch, das ist jetzt schon gut, Pflänzchen brauchen das?
Ja, gut, das ist eine andere Frage. Wenn ich es von mir persönlich anschaue, dann stinkt mir das Wetter.
Unser zweiter Gast ist heute Morgen ein Mann mit mörderisch viel Fantasie, der Peter Denlo. Er veranstaltet Dinner-Krimis und Weekend-Krimis, bringt also zwischen den Gängen beim Essen zur Belustigung vom Publikum ein paar Kolleginnen und Kollegen, Schauspieler um die Ecke, kann man sagen, und lässt das Publikum nachher mitraten, wer der Mörder oder die Mörderin ist. Der Peter Denlo ist ausgebildeter Schauspieler, lebt in einer eingetragenen Partnerschaft in einer Vorortsgemeinde von Zürich. Peter Denlo, Barbara Huber ist Bäuerin. Haben Sie schon mal eine Kuh gemolken irgendwann in Ihrem
Nein, eine Kuh noch nie, eine Geiss. Wir hatten, als ich Kind war, eine Sennhütte im Berner Oberland. Und im Sommer hatten wir immer Tiere oben, natürlich auch Kühe. Ich habe mal auf einer Kuh reiten, das habe ich aber nicht geschafft. Und Geiss hatte es eben gehabt, und die habe ich also probiert zu melken. Und das ist tatsächlich etwas rausgekommen.
Ist das einfacher wie eine Kuh?
Da kann ich leider nicht mitreden. Weil
noch nie einen Geiss
gemolken? Nein, ich habe es immer noch gestreichelt, aber gemolken habe ich noch nie einen Geiss.
Barbara, sind Sie Krimi-Fan? Lesen Sie, schauen Sie Krimis?
Ich liebe Krimis, über alles, ja. Ich habe im Moment gerade ein Buch aus Bayern, einem bayerischen Krimi, und ich schaue auch jeden Tatort. Also mein Mann hat zwar nicht so Freude, er geht dann immer davon weg, aber wenn ich kann, dann schaue ich das immer.
Peter Denlo, ein Mord ist ja so ziemlich das ultimativ Übelste, was einem passieren kann. Warum fasziniert uns das so?
Ich glaube, es ist einfach das Rätsel dran. Es ist die Spannung, wer ist der Mörder und warum hat der Mörder oder die Mörderin gemordet. All die Verwicklungen, die Intrigen und alles das, wo der Mensch als neugieriges Wesen herausfinden will, was steckt dahinter. Ich glaube, das ist die Faszination.
Mhm. Jetzt schreiben Sie die Stücke ja selber, die Sie dann aufführen, in Restaurants oder in Hotels während dem Essen. Da können Sie die Lieblingsrolle selber übernehmen, sozusagen, als Autor. Was schreiben Sie sich dann mit Vorliebe für Rollen auf der
Ich muss sagen, ich finde es fast am schwierigsten für mich selber zu schreiben. Ich bin mir gegenüber am kritischsten, oder? Und dann finde ich es schwierig für mich, etwas zu schreiben zum Teil. Und dann schreiben wir manchmal eher langweilige Rollen. Aber schlussendlich, wenn ich diese Rolle arbeite, dann mache ich etwas daraus, dass es nicht mehr langweilig ist. Aber ich schreibe eigentlich lieber für andere Leute. Wenn ich jemanden im Kopf habe und ich weiss, ich schreibe jetzt für diese Person eine Figur, ich weiss auch, was die Person kann, oder was die Herausforderungen für diese Person sind, dann schreibe ich extrem gerne etwas Bitterböses oder etwas Witziges für diese Person.
Also Sie haben ja eigentlich so ein Unternehmen, muss man sagen. Es sind ja über 50 Leute, die da mitmachen, oder, bei diesen Dinner-Krimis.
So durch das Jahr gerechnet, genau, sind das so zwischen 40 und 50 Leute. Aber das sind natürlich Schauspieler, das sind Regieassistenten, das sind Regisseure und das ganze Büroteam. Es ist so ein bisschen zu einem kleinen krimi-mörderischen Imperium geworden, sozusagen.
Und dort machen Sie alles selber? Steuern, Abrechnungen, Mehrwertsteuer?
Ja, also die Steuern...
Aber sonst sind Sie...
Treuhänder. Ich bin auch Geschäftsmann. Ja, also ich weiß auch, wie man eine AHV-Abrechnung macht und eben die Mehrwertsteuer tut einzahlen und so weiter. Und ich tue mich mit der BVG umplagen und so weiter und so fort. Also ja, das gehört alles dazu.
Ich habe gesagt, Sie schreiben die Stücke, Peter Denlo, vergiftet Sie auch mal eben. Ich meine, immerhin passiert das dort beim Essen, wenn Sie die Krimis zwischen den Tischen inszenieren.
Gift ist ein super Mordmittel natürlich. Und ein Leislings, weil wir haben immer Schüsse, aber die Leute schrecken sich immer extrem ab den Schüssen, oder? Und darum ist der Giftmord ist so ein schöner, stiller Tod, der aus dem Nichts rauskommt, wenn plötzlich der Kopf in die Suppentauer runterfällt. Kommt das immer sehr gut an, ja.
Hat dann schon mal jemand den Mörder zu früh herausgefunden? Und dann ist der ganze Witz vorbei gewesen und Sie haben nicht mehr gewusst, wie weiterspielen?
Nein, so nicht. Die Leute haben sicher Verdacht, oder? Aber es ist natürlich so aufgebaut, dass es so Wendungen drin hat, dass jemand, der extrem verdächtig ist, plötzlich selber umgebracht wird. Oder? Und dann ist eigentlich der Gast wieder am Anfang mit seinen Ermittlungen und muss sich wieder etwas Neues überlegen. Es kann aber natürlich auch sein, dass es mehrere Mörder gibt.
Aber ist noch nicht zu früh der Mörder entlarvt
worden? Nein, so nicht.
Als ich für Ihnen fürs Vorgespräch vorbei bin, Peter Denlo, hat gerade ein Kurier ein Päckchen gebracht, ein Rechtspaket. Dort war ein Wok drin, so eine asiatische Bratpfanne. Sie hatten eine riesige Freude gehabt. Haben Sie den schon eingeweiht?
Ja, eingeweiht. Schon einige Mal in der Zwischenzeit. Also ich liebe Kochen, schon lange. Koche viel daheim. Und jetzt natürlich während dem Lockdown, wie das wahrscheinlich so vielen anderen Leuten auch gegangen ist, hat man sich eher neue Küche verzogen und hat einfach kochen und backen und machen. Und so ich auch. Und ich esse extrem gerne asiatisch. Ob es ist chinesisch, thailändisch, vietnamesisch, was auch immer ist. Ich gehe sehr gerne in solche Restaurants. Und dadurch, dass ich das jetzt noch nicht konnte, habe ich gefunden, ich muss mehr daheim halt für mich selber asiatisch kochen. Und das habe ich dann gemacht.
Kochen ist ein super Stichwort für unseren zweiten Gast, Barbara Huber. Auch Sie haben Erfahrung mit Inszenierungen in der Küche, nicht gerade Dinner-Krimis, aber Sie haben vor 10 Jahren einmal bei der Sendung «Landfrauen-Küche» mitgemacht. Was war das für eine Erfahrung für Sie?
Das ist für mich und ich muss auch sagen, für meine ganze Familie ist das eine super Erfahrung gewesen, dass man auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gesehen hat von so einer Sendung. Und ich habe es am Anfang, ich habe gar nicht geglaubt, dass ich überhaupt dazu komme, um den zu kochen. Und ich habe es einfach genommen, wie es gekommen ist. Und ich habe einen riesen Applaus gehabt. Und ja, das war wirklich lässig gewesen.
Jetzt wollen wir, Sie haben 3 Jobs und 3 Kinder grossgezogen. Die meisten Frauen verleiden in solchen Situationen eigentlich das Kochen. Weil, wie Sie sagen, ich habe gar keine Zeit und es muss immer einfach irgendetwas auf den Tisch. Wie ist das bei Ihnen? Ist die Leidenschaft noch da fürs
Kochen? Ja, die Leidenschaft ist voll da. Früher war es halt ein bisschen schwieriger für mich mit den 3 Kindern. Wir hatten noch Lehrlinge und das war immer ein Mühsen. Ich musste zu Mittag warm und zu Nacht recht und dann sind die Kinder noch gekommen. Und ja, aber jetzt im Moment, also in der jetzigen Situation, kann ich es voll zelebrieren und ich habe mehr Zeit auch fürs Kochen und es ist schon meine absolute Leidenschaft. Ich habe jetzt auch während dem Lockdown habe ich etwa mal im YouTube geschaut. Meine Backkünste waren einfach immer noch nicht perfekt gewesen. Und jetzt habe ich da, ja, es hat immer geschmeckt. Also mein Mann hat es schon ein bisschen genervt. Jedes Mal, wenn er gekommen ist, hat das ganze Haus nach Brot geschmeckt. Und ich habe die halbe Nachbarschaft beschenkt. Und ich sage, ich habe da auch etwas Gutes daraus herausgemacht.
Jetzt hat Peter Denlo gesagt, asiatisch ist bei ihm gerade so drin. Ist es bei Ihnen die bodenständige Landfrauenküche?
Ja, ich probiere natürlich sehr viel aus. Auch wenn ich etwa mal auf Reisen bin, ich bringe aus jedem Land ein Kochbuch mit. Und manchmal ist es nicht so einfach mit den Übersetzungen. Und die haben auch zum Teil ganz andere Abläufe in der Küche wie wir. Und ich habe gerne das Bodenständige, absolut. Ich liebe Rösti und einfach... Ja, was da dazugehört. Ich habe aber gerade so gerne eben auch asiatisch und eben einfach mal Neues ausprobieren. Wie macht man das in anderen Ländern? Wie geht das und wie schmeckt das? Einfach das Einzige, was bei mir nie drin hat, ist Koriander. Weil wenn etwas nach Koriander schmeckt, dann ist es bei mir gerade fertig.
Sie haben in der Landfrauenküche mitgemacht. Das ist ein Wettbewerb. Die anderen Bäuerinnen sind auch Konkurrentinnen in dem Moment. Könnte man sich da gegenseitig auch mal so mit der Bouletschere abstechen zum Gewinnen? Oder wie wettbewerbsorientiert ist das gewesen?
Also ich kann einfach nur von mir selber reden. Und ich selber habe einfach mitgemacht, weil ich es habe einfach total toll gefunden, dass ich auch mitmachen konnte. Und es ist so, dass sind Freundschaften entstanden, ganz tiefe Freundschaften, die heute noch bestehen. Also mit zwei Kolleginnen, die mitgemacht haben, wir sind wirklich einmal im Jahr, wenn es erlaubt, auch miteinander unterwegs. Und ja, auch mit den Männern zusammen, das sind so meine besten Freundinnen eigentlich, die ich aus dieser Staffel heraus habe. Das ist eigentlich auch absolut das Schönste, das ich auch dort mitnehmen konnte. Mhm. Aber wirklich einander abstechen. Also ich könnte also dann keine Konkurrenz machen.
Aus dem aus ist ja dann Ihr Reisebüro entstanden, oder?
Ja, ich war natürlich immer schon ein bisschen ein Reisefüdli und meine Mutter hatte eine schier Krise gehabt, wenn ich mit 3-Jährigen, wenn Gott kam, das Köfferli geholt habe und gesagt habe, ich gehe jetzt fort. Und das ist einfach in meiner Person. Ich habe es immer geliebt, Neues kennenlernen, fortgehen. Das ist, obwohl ich immer sehr gerne wieder heimkomme. Und in der Landfrauenküche haben wir auch so Diskussionen gehabt und dann haben zum Teil die Frauen gesagt, ja, sie würden halt auch gerne mal neu mit etwas machen. Sind aber zum Teil halt, die Männer wollen nicht und alleine geht man nicht. Und dann nachher habe ich gesagt, ja, dann tue ich doch mal etwas aufstellen, also organisieren. Und dann sind wir die ganze Staffel von der Landfrauenküche 2010 sind wir auf Stockholm. Und das ist wirklich... Dann habe ich auch gemerkt, das ist etwas, was ich extrem gut kann. Und dass meine ganze Leidenschaft, dass ich das reinlegen kann. Und ja, es war auch gut organisiert dann und einfach der Plausch. Und dann bin ich dann aus dem heraus auch immer wieder angefragt worden. Und dann ja, habe ich das für mich ein bisschen aufgezogen. Es war eigentlich ein lang gehegter Traum von mir, einmal so etwas machen zu können.
Und jetzt haben Sie also Ihr eigenes Reisebüro. Sie sind schon rund um die Welt gereist mit diesen Reisen. Sie machen auch immer selber die Reiseleitung, oder?
Ja, natürlich. Das ist so, ist auch ein bisschen das Markenzeichen von meiner Reise. Ich tue die von A bis Z selber organisieren. Ich gehe mit. Ich gehe wohlgemerkt nur dort hin, wo ich schon war. Und da kann ich meine ganze Leidenschaft, sei es jetzt für das Land, für die Küche, einfach für alles kann ich in die Reise hineinlegen. Und das wird im Allgemeinen sehr geschätzt. Aber leider bin ich eben noch nicht ganz rundherum gekommen. Also Australien, Neuseeland fehlt mir noch.
Peter Denlo, wenn Sie jetzt müssten, dem Reisebüro von der Barbara Huber einen Auftrag geben, was würden Sie sagen, wann soll sie Ihnen eine Reise zusammenstellen?
Momentan gerne nach Asien, auch wegen Messe, auf dem Asien-Trip bin momentan. Aber ich wäre eigentlich morgen in die Ferien gegangen, das findet jetzt nicht statt, oder wie für so viele Leute nicht. Und es wäre eine Osteuropa-Rundreise gewesen, Ukraine, Moldawien, Rumänien, Polen, 5 Wochen lang da rumreisen und das hat mich extrem interessiert und das muss irgendwann gleich mal passieren.
Warum der Ecke? Das ist jetzt nicht die klassische Reisedestination für viele Leute.
Ja, der Osten, der unbekannte grosse Osten mal gar erkunden, oder? Man hört immer wieder vom Osten und so die ehemaligen Ostblockstaaten wie Tschechei oder Ungarn, da ist man vielleicht schon mal hergegangen, aber so ein bisschen weiter noch in den Osten, bisher jetzt mir nicht so gross hergezogen und dann habe ich darüber angefangen lesen und gefunden, das ist eigentlich extrem spannend und noch so original tönt, oder? Und das noch zu sehen, bevor sich das so total verwestlicht.
Und das würden Sie allein machen, unorganisiert, in Anführungszeichen?
Ja, mit meinem Mann haben wir das alles zusammen organisiert. Wir hatten ein Auto gemietet, also wir haben zuerst nach Kiew geflogen, wären dann durch die Ukraine gereist mit einem Mietauto und dann nach Moldawien und dort haben wir das Auto gemietet, wo wir dann damit wären nach Rumänien gefahren und in andere Länder so.
Mhm. Genau. Das ist persönlich mit der Bäuerin und Reiseleiterin Barbara Huber und dem Schauspieler und Veranstalter von diesen Krimis, Peter Denlo, blenden wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte, Peter Denlo. Man hört es noch, Sie sind kein gebürtiger Zürcher.
Nein, ich bin ein gebürtiger Berner.
Aha. Und von wo genau?
Also ich bin in der Stadt Bern geboren, im Lindenhofspital. bin dann 13 Jahre später gerade neben dem Kreissaal in die Schule gegangen.
Und dazwischen?
Dazwischen bin ich in Jägisdorf in die Schule gegangen. Ich bin in Jägisdorf aufgewachsen. Das ist ziemlich in der Mitte zwischen Bern und Solothurn, wo es ein schönes, herziges Schloss hat. Für die, die es kennen. Ja, also ein Berner Kind.
Der Vater Elektromonteur, Mutter Hausfrau, zwei ältere Geschwister gehören noch zu der Familie. Was waren sie für ein Kind?
Ein lautes, glaube manchmal mühsames Fernsehkind. Man hat mich dann vor dem Fernseher parkiert, sozusagen, weil ich zu laut war, zu viel geschnurrt habe. Ja, ich war immer schon ein fantasievolles Kind, wo man Schwierigkeiten ruhig stellen konnte, glaube ich.
Aber das heisst auch, eben, also nicht nur einfach laut, sondern auch lustig. Auch haben Sie ein bisschen die anderen unterhalten?
Ja, aber es war vielleicht zum Teil lustiger für mich als für die anderen.
Haben Sie einen Traumberuf gehabt, der Kindheit?
Es war immer der Schauspieler, ja. Ja, also schon früher. Halt einfach eben durchs Fernsehen schauen. Habe ich gefunden, das wollte ich auch machen. Ich wollte auch den Kasten. Ja.
Sie haben mir von Ihrem Freund Philipp erzählt, aus der Kindheit.
Ja, der imaginäre Philipp, der hat es einige Jahre gegeben. Das war sehr früh. Ich kann mich auch ganz wenig an das erinnern. Ich kenne es eher aus den Erzählungen von meinen Eltern, dass ich einfach immer von meinem besten Freund Philipp erzählt habe, was es gar nicht gegeben hat. Aber er hat mit dem Philipp geredet und der hat mir irgendwie Antwort gegeben. Und er hat dann wieder erzählt, was der Philipp mir erzählt hat. So, ja, das ist einfach so eine Fantasie, die wahrscheinlich mit mir ab und zu durchgedreht ist.
Barbara Huber, Fantasie, die wird bei mir angeregt, wenn ich höre, dass Sie auf einem Schloss gross geworden sind. Das tönt nach wahnsinniger Prinzessinnen-Geschichte, oder?
Ja, ich bin natürlich überhaupt keine Prinzessin. Und das Schloss ist eigentlich neben unserem Bauernhof gestanden. Aber wir sind natürlich ganz privilegiert aufgewachsen dort auf dem Schlosshügel oben. Und wir hatten so ein bisschen unsere eigene Welt gehabt, auch mit dem Kind damals vom Besitzer vom Ganzen. Und es ist wirklich, wir haben heute noch Kontakt miteinander. Und ja, das ist, wir waren sehr privilegiert gewesen.
Schloss Goldenberg.
Ja, genau.
Heisst das.
Ja.
Jetzt, wir haben gesagt, beim Peter Dindler, der ist nicht ursprünglich Zürcher, ihre Familie ursprünglich, auch nicht über Generationen zurück aus Zürich.
Ja, also wir könnten zusammen hier auch Berndeutsch reden. wie ihr gehört, bin ich auch geboren in Bern.
Und wie ist es gekommen, dass es Sie auf den Schlosshügel im Zürcherischen Wieland verschlagen hat?
Mein Vater hat mit seinen Brüdern zusammen in Nähe von Herzogenbuchs im Bauernhof gehabt, in Pacht. Und wie das halt so das Los ist von den Pächter, dass man halt das nicht auf immer und ewig hat. Und dann haben sie einfach etwas gesucht, wo wir mit drei Familien zusammen können bewirtschaften. Und so ist es gekommen, dass wir dann im Schloss Goldenberg im 70er Schloss Goldenberg gekommen sind.
Also das heisst, die drei Brüder mit ihren Familien sind quasi eine Kommune miteinander in das Zürcher Wieland.
Ja, genau. Das ist so gewesen. Also ich bin hier mit meinen Brüdern zusammen, der Markus. Wir waren hier die einzigen Kinder, noch, die wir gezügelt haben. Es sind dann nach und nach noch Kinder dazugekommen und am Schluss waren wir acht Kinder. Also ich hatte eigentlich drei Mütter und drei Väter und ja, wir hatten eine Küche, ein Badzimmer. Man hat sich schon sehr, sehr früh einfach aneinander, wie soll ich sagen, Rücksicht nehmen, weil anders ist es gar nicht gegangen.
Das klingt so ein bisschen nach Hippie-Kommune.
Nein, überhaupt nicht. Nein. Es war sehr traditionell gewesen und es ist halt einfach vielleicht eine Gemeinschaft, die hat sich einfach aus den Gegebenheiten heraus ergeben. Und für mich sind es natürlich Wahnsinnserinnerungen, die ich noch in mir habe von dem Leben hier, von der Familie. Nein, natürlich nicht nur gute. Ich bin das Älteste von allen. Und wie es halt so ist mit den Ältesten, die müssen immer ein bisschen pfaden. Und die anderen Familien hier hatten noch keine Kinder gehabt und es ist halt dann auch nicht immer mit der gleichen Elle gemessen worden. Aber nichtsdestotrotz, man wächst an solchen Sachen. Und ich denke, ich habe sehr viel mitbekommen für mein jetziges Leben, mit Umgang auch mit den anderen Leuten. Und für mich ist es sicher im Nachhinein, sehe ich sowieso, bin positiver Mensch, sehe ich vor allem wirklich die positiven Sachen, die ich hier mitnehmen konnte.
Und wie ist der Wechsel von Bern auf Zürich gegangen? Ist das Ring gegangen?
Nein, für mich ist es ganz schwer gewesen. Ich hatte in Bern also schon bereits jemanden gehabt, der mich heiraten wollte. Rees hat er geheissen, der Rees Loi.
In welchem Alter ist das gewesen, dass man das nochmal
ja, ich habe sehr früh angefangen, das war etwa mit 60. Und wir haben eigentlich heiraten und alles. Und dann nachher haben mich da meine Eltern einfach zu dieser Partnerschaft rausgenommen. Und dann bin ich da ins Zürich-Bien gekommen und ich habe nichts. Ich habe die Sprache nicht verstanden. Ich hatte lange Zöpfe und gleismütige Strumpfhosen. Und im Zürich-Biet sind die alle schon viel weiter gewesen. Die hatten kurze Haare und Jeans haben die an. Und ich komme und verstehe nichts. Und ich weiss noch, mein erster Schultag sagt doch die Lehrerin, wir können nicht die Schulertheke auspacken. Ich bin da gestanden, keine Ahnung, was ist ein Schulertheke?
Einfach aus Dialektgründen?
Ja, einfach, ich habe irgendwie, ich war so im Stress gewesen.
Und was ist denn ein Theke in Bern?
Ein Schulsack.
Ja, Rucksack.
Ein Rucksack Schulsack, oder ja. Ein Schulsack.
Aha, aha.
Und ich war so nervös gewesen und irgendwie, und die vielen fremden Leute und alle haben sich schon gekannt und ich bin da fremd gekommen und ist für mich am Anfang ein bisschen stressig. Mhm.
Hat es einen Traumberuf gegeben in dieser Zeit?
Ja, natürlich. Der hat natürlich schon früh angefangen, eben mit dem ganzen Reisen. Fliegen. Ich wollte immer fliegen. Immer.
Flight Attendant.
Ja, natürlich.
Peter Denlo, Sie haben Buchhändler gelernt und Sie haben uns gesagt, Sie seien auch in einer kleinen Aglo-Gemeinde zuerst außerhalb von Bern aufgewachsen. Und dann irgendwann in die Stadt rein. Haben Sie es auch ein bisschen so traumatisch erlebt, wie das Zügeln, das wir gerade gehört haben bei der Barbara Huber?
Nein. Die Stadt hat für mich immer einen grossen Reiz gehabt und es hat mich immer richtig Stadt gezogen. Aber ich kann sagen, wo ich aufgewachsen bin, das ist gut, damals noch ländlicher gewesen, als es heute ist, aber es ist wirklich so richtig angelaufen. Und mir war immer sehr stadtverbunden gewesen, und ich bin ab 13 in Bern in die Schule gegangen. Und von dem her bin ich eh so ein bisschen in der Stadt gross geworden, sozusagen. Und wo ich dann schlussendlich die Lehre gemacht und dann auch nach Bern gezogen bin, ist das für mich die grosse Freiheit gewesen. Stadt.
Stadt. Sie haben Buchhändler gelernt und sind anschliessend in eine viel grössere Stadt wie Bern. Sie sind auf Los Angeles an die berühmte Schauspielschule Lee Strasberg. Wie kommt man dort hin?
Wenn man genug Stutz hat. Und das hatte ich nicht.
Wie teuer ist es denn?
Oh, das weiss ich nicht, wie teuer das heute ist. Mhm. Ich habe damals, ich glaube, für ein Jahr $14,000 oder so etwas müssen zahlen. Mhm. Ich weiss es nicht mehr genau. Und das war damals noch viel mehr, als es heute ist, oder? Und ich musste also grosse Schulden machen und meine Eltern haben grosses Verdienst daran, dass ich dorthin gehen konnte.
Also haben Sie, wie haben Sie denn das Geld auftrieben?
Ich hatte eine Freundin, die aus einem guten Elternhaus kam und die hat sehr viel Geld geerbt eines Tages. Und dann habe ich die ganz lieb gefragt, ob ich ihr ein bisschen Geld ausreissen könnte und sie mir etwas leihen würde. Und schlussendlich hat sie mir 25'000 Franken ausgeliehen mit der, mit dem Ding, dass ich ihr muss danken bei meiner ersten Oscar-Rede.
Gut, also das haben Sie noch vor sich.
Ja, das habe ich noch vor mir.
Grosse Ziel. Da warte
ich noch drauf, aber zurückgezahlt habe ich.
Man hat ja doch das Gefühl, so eine Schule muss man doch eine Aufnahmeprüfung machen. Vorspielen, Vorsprechen, Casting, nicht so.
Das habe ich auch gemeint. Ich bin in Los Angeles in der Ferien und bin an dieser Schule vorbeigelaufen und habe gesagt, oh, die Lee Strasberg-Schule, muss ich mal reinschauen. Und bin reingegangen und da hat einer bei mir angefangen und der hat mir einen Termin gegeben, um vorzusprechen. Und ich so, ja gut, und dann bin ich 2 Tage später dort hergegangen, ganz nervös, aber habe ich gefunden, ich habe ja nichts zu verlieren, das ist einfach das Abenteuer, ich sollte gleich vorsprechen.
Im besten Englisch Shakespeare.
Null. Also mein Englisch war miserabel gewesen. Ich habe Latein und Griechisch im Gymnasium gelernt und fast kein Englisch. Also ich konnte mich kaum verständigen und vorbereitet habe ich sowieso nichts für das Vorsprechen. Und schlussendlich bin ich dort hergegangen und habe einfach ein bisschen geredet mit den Leuten, warum möchte ich Schauspieler werden, so. Also mit Hand und Füße geredet. Mhm. Und dann, ja, 4-5 Wochen später, zurück in der Schweiz, habe ich einen Brief im Briefkasten, dass die Schule mehr aufgenommen habe. Muss aber auch noch beweisen, schriftlich, dass ich genug Geld dafür habe. und ja, erst als ich dort war, schlussendlich, und mein Studium angefangen habe, habe ich gemerkt, also, auch die Leute haben gar nicht vorgesprochen, die haben das Gespräch gar nicht gehabt wie ich. Die haben sich einfach schriftlich beworben.
Und nachgewiesen, dass sie es zahlen können.
Genau.
Also für das hättest du gar nicht auf Los Angeles müssen.
Nein, nein. Aber es war eine schöne Reise.
Ja, das glaube ich.
Barbara Huber, was ist denn aus Ihrem Kindheitstraum vom Fliegen geworden? Wieso ist das nicht weitergegangen?
Ja, wie es halt so ist im Leben, wenn man an die grosse Liebe anläuft, dann rührt man vieles auf den Haufen. Aber ich würde sagen, ich habe nichts verpasst in diesem Sinn. Wir haben den Bauernhof mit denen und dann die drei Kinder. Und es ist eigentlich, obwohl ich nie in meinem Leben bauen wollte, ich hatte so genug irgendwie vom Bauern. Und, aber es ist gut, es ist wirklich eine ganz schöne Zeit gewesen. Und also es ist immer noch eine schöne Zeit. Und, aber ich habe jetzt aus dem heraus, ja, ich habe gemerkt, oder ich habe gemeint, es sei irgendwie vorbei, der Drang zum Reisen und fortgehen, aber er ist einfach in mir rein. Und jetzt halt auch in dem Zusammenhang mit dem Reisebüro oder mit den Reisen, die ich anbiete, dürfte ich fast sagen, dass ich den Fünfer und das Weckli habe.
Also den Kindheitstraum irgendwo
habe ich absolut können realisieren. Und ich muss sagen, es geht natürlich nicht, wenn man keine Leute hat um sich herum, die dich auch unterstützen. Also wenn ich jetzt, wenn meine Kinder irgendwie komisch täten oder mein Mann nicht auch das würde unterstützen, dann ginge es ganz klar nicht. Weil sie sind natürlich, oder vor allem auch der Mann ist natürlich dann viel alleine daheim. Und es ist nicht immer so einfach für ihn. Ja, aber für mich ist es so wirklich wie der Fünfer und das Weckli. Und ich konnte das wie können verwirklichen, einfach auch dem Drang nachgeben, um Neues kennenlernen, Neues zu sehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man wächst an diesen Sachen.
Sie haben mit 23 geheiratet, ja. Das ist früh.
Ja.
Und Sie haben einen Bauer geheiratet. Warum dann einen Bauer, wenn Sie gar nicht mehr wollen, Bäuerin sein?
Ja, das ist halt auch so. Im Leben kann man nichts so einfach voraussagen, ich mache es so und so. Ich war an einem Fest gewesen, und dort hat es so einen jungen, hübschen Bursch gehabt. Und ich habe dem, glaube ich, gefallen. Ja. Ja, und ich habe nie gedacht, dass der ein Bauer ist. Nie, nie, nie. Und dann, als ich es gemerkt habe, war die Tür schon zu spät. Ja, und jetzt habe ich ihn schon, ja, 34 Jahre sind wir geheiratet und es ist eine gute Sache.
Sie haben aber ursprünglich medizinische Praxisassistentin gelernt und, glaube ich, auch geschafft auf diesem Beruf. Ja. Wie würden Sie sagen, was hat Sie denn dort getrieben?
Ja, ich habe immer einen Beruf wählen, wo ich dann eben fliegen habe ich ja dann nicht, habe ich müssen irgendwie. Das hat man ja hier sowieso nicht gerade können machen nach der Schule. Mhm. Und ich habe einfach etwas wollen machen mit Leuten. Ich bin sehr kommunikativ und ich habe sehr gerne Leute. Und ich habe das Gefühl, also in einer Praxis können wir den Leuten helfen. Ich meine, ist jeder froh, wenn er anruft und eine nette Stimme am Telefon hat. Und das, einfach das wollte ich wählen. Und dann hat es mich eh fasziniert. Ein bisschen Blut rauslassen und einfach so ein bisschen. Also, nicht morden, oder? Natürlich nicht. Aber ja, das hat mich immer fasziniert und einfach auch die Vielseitigkeit. Und ja.
Sie, ich habe dann gesehen Bilder von Ihnen in dieser Landfrauenzeit, wo Sie als Disponentin unterwegs waren, ja, in einem Spital. Also mit einem schnittigen Auto zur Arbeit gefahren sind, lange lackierte Fingernägel hatten. Wie ist denn das, wenn man so mit, sag ich jetzt mal, mit der ondulierten Frisur und den langen Fingernägeln am Morgen in die Gummistiefel steigt? Schon recht ein Spagat, oder?
Ja, natürlich. Und also lange Fingernägel, das ist alles andere wie praktisch auf dem Bauernhof. Also beim Melken, wenn man die Händchen anlegt, dann geht es 3 Minuten und dann ist vorne der Händchen offen. Und also macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber hier im Spital, ich habe ein Privatspital geschafft, das hat man einfach, man hat so müssen daherkommen. Und ich habe auch den Spagat, den habe ich geliebt. Eben am Morgen noch so stinkig und so ein bisschen oder Rossmisten oder eben helfen melken. Wobei eben, wie gesagt, das habe ich nie regelmässig müssen. Einfach der und nachher ist man duschen, hat sich zwei gemacht, Schminke, das ÖPS angelegt und ist ins Spital. Also, und im Spital hat kein Mensch geglaubt, dass ich am Morgen im Stall gewesen bin. Das ist natürlich etwas, das ist so faszinierend, dass man auch, es war sowieso eine Welt für mich, die mir nicht näher steht. Also die ganzen sind natürlich sehr viele gehobene Leute aus dem Ausland und überall, also in dem Spital hinein. Und ich bin nicht näher an diesen Welten natürlich. Aber es war sehr spannend, einmal einen Teil oder mal so einen Einblick zu haben und einmal ein bisschen mitmischen, so quasi inkognito. Niemand hat gewusst,
dass ich einfach Bauernfrau bin.
Und dann hat es aber doch einmal eine Begegnung gegeben, oder? Es ist die Welt einmal zu Ihnen auf der Hof.
Ja, das war ganz lustig. Ich habe Betten disponiert und den Operationssaal in dem Spital. Und ich hatte sehr guten Kontakt mit dem Chauffeur. Wir haben immer jemanden geschwätzelt miteinander. Er ist auch absolut ein
Fan. Also der Chauffeur vom Spital.
Vom Spital, wo, ja.
Die vermögenden Patienten.
Ja, genau, genau. Und er war Fan von der Landfrauenküche. Und er hat ein russisches Ehepaar gehabt. Und dann nachher ist er zu mir und hat gesagt, die wollen einfach unbedingt mal so einen Bauernhof sehen, einen Schweizer Bauernhof. Und ich gesagt, ja, dann kommst du halt mit. Und dann am Sonntagnachmittag ist er mit den Russen, mit der Limousine bei uns vorgefahren und sie alle schön zweckgemacht natürlich, sind wir in den Kuhstall, sie hat das pinke Handy vorgenommen, Selfies gemacht mit Kuh und es war so lustig gewesen, so lustig. Und ich habe das, ja, das ist mir noch eingefahren, ich muss sagen.
Begegnung von der Welten haben wir jetzt da gerade als Beispiel, Peter Denlo. Sie haben ihren Mann in Los Angeles kennengelernt. Er ist, glaube ich, ursprünglich Puerto Ricaner. Also da haben sich auch über mehrere Wege mehrere Welten getroffen. Wie ist das passiert?
Auf dem Friedhof ist es passiert.
Super.
Ja.
Guter Platz.
Ja. Wir haben uns am Grab von der Marilyn Monroe lernen kennen. Und zwar an ihrem Todesdatum, genau jetzt vor 20 Jahren. Jedes Jahr am 5. August gibt es dort auf dem Friedhof so wie ein Erinnerungsgedenkteil, wo Leute teilnehmen können, Fans natürlich. Und wir sind beide auch so ein bisschen Marilyn Monroe-Fans und sind dort hergegangen, unabhängig voneinander. Und nach dem Teil, wo da Leute geredet haben, bin ich nachher von außen gestanden und ganz blasphemisch habe ich dort neben dem Graben Zigaretten geraucht. Und dann ist er auf mich zugekommen und hat mich nach einer Zeige gefragt. Und so haben wir uns lernen können.
Mhm. Jetzt ist das trotzdem gar nicht so einfach, bis man dann miteinander einen Weg findet, sich auch im Ausland zum Beispiel mit Bewilligungen und allem niederzulassen. Wie ist die Geschichte weitergegangen?
Ja, ich war gesamthaft 4 Jahre in Los Angeles und ziemlich am Anfang habe ich ihn lernen können. Und während dieser Zeit ist dann noch 9/11 passiert. Und das hat sich sowieso alles verändert damals, was den Aufwand auf die Visas anbelangt. Und schlussendlich habe ich kein Visum mehr bekommen und musste gehen. Und so ist natürlich auch die Beziehung auseinandergegangen. Also die Beziehung auf Distanz über einen Atlantik zu haben, das kann man vergessen, oder? Und so hat es schlussendlich eine Pause gegeben, sozusagen. Und nach einigen Jahren hat es dann doch wieder gefunkt. Und ich war dann gewesen, Ferien, und plötzlich hat man wie gemerkt, okay, wir müssen das gleich wieder probieren.
Wir gehören zusammen.
Genau.
Ich möchte noch schnell auf die Zeit an der Lee Strasberg-Schule kommen, Peter Denlo. Sie haben dort auch, machen wir ein bisschen Name-Dropping, ganz bekannte Schauspieler getroffen. Al Pacino.
Ja. Ja, der Al Pacino hat an der Schule zum Teil unterrichtet, so workshop-mässig. Und ich habe ihm auch einen Workshop gemacht, einen Shakespeare-Workshop. Was ich noch lustig finde, weil der Al Pacino ist jetzt nicht unbedingt als der Shakespeare-Darsteller bekannt, aber er hat vor x Jahren einen Film gemacht namens Looking for Richard. Und das geht eigentlich um Shakespeare. Wie tut man Shakespeare spielen? Und anhand von diesem Film mit ihm zusammen haben wir diesen Workshop gemacht.
Ist er nicht?
Sehr. Ich habe ihn sehr nett empfunden. Ganz normal, normaler Mensch.
Barbara Huber, Al Pacino. Ich meine, für viele Frauen ist das irgendwie, die schwärmen und schmelzen wie Butter an der Sonne. Passiert Ihnen das auch bei diesem Namen? Hätten Sie den gerne mal kennengelernt?
Soll ich sagen? Also ich stehe eher so auf den Harrison Ford. Er ist mein absoluter Traum-Schauspieler, muss ich sagen. Den würde ich gerne mal kennenlernen. Al Pacino sagt mir, wie nicht so viel.
Mhm. Ist ja auch anders, das ist klar.
Ja.
Also was ich schön finde bei Al Pacino heute, ist, dass er steht so zu seinem Allzeit, so ein bisschen zum Mut zur Hässlichkeit hat er heute. Finde ich toll.
Ja.
Dann hat es noch den Maximilian Schell gegeben, den Sie auch getroffen haben dort.
Ja, den Maximilian Schell habe ich zuerst in der Schweiz getroffen, noch in Bern in der Buchhandlung. Ich habe dann schon gewusst, dass ich wieder nach Los Angeles gehe, an die Schule. Und der Maximilian Schell hat eine Lesung gemacht in der Buchhandlung und ich habe ihn dann zurück ins Hotel begleiten und habe ihn durch die Altstadt begleitet und habe ihm dort gesagt, dass ich an die Schule werde gehen und hatte Freude. Und er hat gesagt, wir sehen uns dort wieder, so zum Abschied. Und tatsächlich, ein halbes Jahr später, habe ich ihn in der Schule getroffen, weil er dort einen Workshop gegeben hat.
Und er hat sie noch kennt.
Und er hat mich noch kennt, genau. Ja. Und dann nochmal ein Jahr später sogar ein Theaterstück gemacht, wo er oder andere beteiligt war. Haben wir dann zusammen können arbeiten.
Aber Sie, Peter Denlo, selber, haben Sie auch den Traum gehabt, mal einer von diesen ganz Grossen zu Hollywood zu werden, ein Filmschauspieler?
Das war natürlich als Kind sowieso der Traum gewesen, oder der grosse Filmstar zu werden. Und wenn man dann mal dort ist, dann merkt man recht schnell, das ist alles Utopie und Illusion. Es wäre der Sechser im Lotto, oder? Also rein finanziell gesehen. Aber der Rest, glaube ich, was das alles mit sich würde bringen, kann ich darauf verzichten, locker.
Da sind Sie, Sie haben gesagt, Sie haben raus müssen, aufgrund von Visumsbestimmungen nach 9-11 und sind aber nicht gerade zurück in die Schweiz, sondern sind auf Deutschland.
Ja, ich wollte dann nach Berlin gehen. Ich dachte, Berlin, die grosse deutschsprachige Metropole des Theaters, Film, Fernsehen, alles ist dort, ich muss dort her. Und das war für mich ein Reinfall gewesen. Am Anfang hatte ich einen totalen Kulturschock gehabt, überhaupt nicht dort sein wollte. Ich habe das ganz schlimm gefunden. Berlin ist mir gegenüber Los Angeles depressiv reingekommen.
Es war auch noch hart.
Ja, Arbeitslosigkeit war sehr hoch. Die Freunde, die ich dort gefunden habe, niemand konnte sich ein Bier leisten, auch sie auf Hartz IV. es war eine harte Zeit. Aha. Aber ich habe mich durchgebissen, habe dann schlussendlich auch wieder Theaterarbeit gefunden, nach einiger Zeit. Und bin dann aber zurück in die Schweiz gekommen.
Wir haben ja jetzt immer so ein bisschen über den Traumschauspieler geredet, aber Sie haben den schon auch gelebt. Also Sie haben auch in L.A. und so Auftritt gehabt.
Genau, ja klar. Aber es war nie der Traum gewesen, wie soll ich sagen, ja, wo ich mir vorgestellt habe, ist alles immer anders gekommen. Aber auch in Ordnung. Es hat extrem Spass gemacht und ich möchte die Zeit keinesfalls missen.
Mhm. Barbara Huber, Sie haben so einen Schnitt gemacht im Leben, den wir jetzt gehört haben. Peter Denlo, L.A., Berlin und wie er dann wieder in die Schweiz kam, reden wir noch darüber. Sie haben vor 5 Jahren ihren Bauernhof verlassen, kann man sagen. Sie sind ins Dorf gezogen nebendran und haben für einen von ihren Söhnen Platz gemacht auf dem Hof. Und das war, glaube ich, das erste Mal in ihrem Leben gewesen, wo sie nicht mehr zwischen der Landwirtschaft, also mitten auf dem Hof gelebt haben, oder?
Ja, natürlich. Ich bin schon so aufgewachsen. Dann habe ich, wie wir gehört haben, früh geheiratet, immer in der Landwirtschaft. Und dann haben wir vor 5 Jahren, ich bin mit meinem Mann zusammen ausgezogen ins Dorf. Und das habe ich völlig unterschätzt. Also, dass mich das dermassen, es hat mich wirklich zu der Bahn ausgerührt. Ich hätte das nie gedacht. Eben, ich habe auch schon in Zürich gewohnt. Ich bin wirklich auch schon, und ich bin gerne in der grossen Stadt, aber leben, und das wohlgemerkt, nur im Dorf, nicht einmal irgendwie in einer Stadt, das war ein rechter Einschnitt in meinem Leben.
Was ist denn so nicht gut gekommen?
Ich bin von einem Tag auf den anderen ich bin mir nicht mehr gebraucht vorgekommen, wenn man auf dem Bauernhof ist. Dann ist man immer untereinander. Ich hatte eine offene Tür, ich hatte sehr viel Besuch, der gekommen ist. Und dann ist man in einem Mehrfamilienhaus. Man kann nicht einmal einfach spontan an der Tür läuten, schon unten ist geschlossen. Ich war von einem Tag auf den anderen total einsam gewesen. Und mir haben die Leute gefehlt. Wenn ich auf den Hof wollte, musste ich ins Auto hocken. Und ich bin null gekommen, plötzlich einfach total alleine gewesen. Und das ist mir eingefahren und das hat mich an Grenzen gebracht von meinem Leben, wo ich einfach noch nie gemerkt oder noch nie gespürt habe.
Also richtig grosses Unglück wegen dieser Situation.
Ja, Unglück. Wie soll ich sagen, Unglück? Ich habe es einfach unterschätzt. Es ist einfach, ich bin an Grenzen gekommen und ich habe gedacht, ja, wie so vieles in meinem Leben, es ist mir so vieles gelungen und ich bin ein Glückskind, würde ich sagen. Und dann kommt man aufs Mal an eine Situation an, wo man auch denkt, ja, die meistert man jetzt einfach so wie alles andere. Und dann merkt man, nein, das geht jetzt einfach nicht.
Wie ist es Ihrem Mann gegangen, ähnlich?
Ja, mein Mann, er hat es genossen, einmal nicht mehr direkt an der Front zu sein, sondern dass er am Abend einfach mal Ruhe hatte und wenn eine Kuh gehalbert hat, ist der Sohn schauen und er hat dann einfach mal 4 Abende gehabt. Er war den Tag durch immer auf dem Hof gewesen, er hat den Kontakt irgendwie gehabt und ich war einfach schier von einer Sekunde auf die andere völlig weg gewesen. Also das war für mich eine ganz, ganz, ganz eine schwierige Situation gewesen. Und wie gesagt, ich habe sie völlig unterschätzt.
Und jetzt?
Ja, jetzt ist natürlich grosse Freude.
Wir gehen zurück auf den Hof.
Das Grosse, das vorher noch auf dem Hof gewohnt hat, ist gestorben. Also das ist natürlich nicht grosse Freude. Aber durch das ist die Wohnung frei geworden. Und jetzt haben mein Mann und ich haben jetzt die ein bisschen renoviert. Und wir sind jetzt am Zügeln. Und es ist für mich wie Weihnachten, mitten im Sommer.
Peter Denlo, Sie leben heute in einer schönen Wohnung mit Dachterrasse. Haben Sie da so ein bisschen schöne Pflänzchen? Haben Sie immer städtisch gewohnt? Oder können Sie das verstehen, so die Sehnsucht nach dem Haus, nach dem Hof, nach der Natur, nach der Eigenständigkeit?
Also ich bin auf dem Land aufgewachsen, wie ich vorhin erzählt habe, aber dort auch in einem Block. Und ich hatte immer als Kind den Drang gehabt, ich möchte in einem Einfamilienhäuschen leben. Das war mein Traum. Und ich war eifersüchtig auf die anderen Kinder, die in diesen Häuschen gewohnt haben. Und das habe ich bis heute nur einmal ganz kurz geschafft, als ich in Los Angeles gewohnt habe.
Ausgerechnet?
Ja, genau. Hat eine Freundin von mir, die hat ein Haus gehabt und hinten nachher im Garten hat so ein kleines Gästehaus gehabt. Das haben viele Häuser dort. Und die hat mir das vermietet und dort hatte ich mein kleines eigenes Häuschen gehabt mit Garage. Ja, da bin ich sehr glücklich gewesen. Aber seitdem habe ich das auch nie mehr gehabt.
Und dann mussten Sie all das aufgeben und sind über Deutschland, über Berlin zurückgekommen in die Schweiz. Man kann sagen, zurück in die Schweiz und kein Geld, kein Job. Wie sind Sie dann darauf gekommen, zu sagen, jetzt bringe ich zwischen den Gängen beim Essen schnell ein paar Leute um und mache das zur Geschäftsidee?
Weil ich Hunger hatte, bis das Essen braucht. ich habe das Konzept von diesen Dinner-Krimis aus den USA und aus Deutschland her kennt. Ich war dann hier in der Schweiz als arbeitsloser Schauspieler, habe im Internet gesehen, in Deutschland, bei solchen Dinner-Krimi-Produktionen suchen sie Schauspieler. Im süddeutschen Raum habe ich gedacht, ich könnte mich dort bewerben. Ich habe dann aber gefunden, ja, also in Deutschland arbeiten, dort das Geld verdienen, aber in der Schweiz leben, das bringt es auch nicht. Das muss es ja hier auch geben. Und dann habe ich gemerkt, das gibt es in der Schweiz nicht. Und dann habe ich gefunden, ich fange das selber an. Und dann habe ich ein Stück geschrieben, habe während 3 Wochen hunderte von Hotels und Restaurants kontaktiert. Und habe so eine erste Tournee aufgebaut. Das ist jetzt 13 Jahre her.
Und das hat gerade eingeschlagen wie eine Bombe?
Es hat von Anfang an eingeschlagen, ja. Mhm. Genau. Also wir haben sehr viel Glück gehabt. Die Presse ist darauf angesprungen. Und ja, es hat sich aufgebaut natürlich, aber es ist sehr, sehr schnell ist es, zum Funktionieren gekommen.
Mhm. Ich möchte Barbara Huber noch auf eine Reise kommen, die sie mal gemacht hat mit ihrem Mann zusammen. Er ist ja sonst nicht so ein Reisefüdli, oder?
Also er ist ein bisschen arm, er hat immer Müsse mitkommen, weil ich habe, ja, oder sonst bin ich dann halt alleine gegangen. Es ist halt auch nicht so einfach mit all dem Zeug, das man hat im Hintergrund mit dem Hof. Und eben, ich meine, wo die Kinder klein waren, war es auch eher schwieriger gewesen. Ja, aber jetzt mittlerweile kommt er sehr gerne mit. Und ja, wir sind, das letzte Jahr haben wir uns eine Reise sind wir nach Hongkong. Da hat man gerade kurz vor der grossen Unruhe sind wir noch in Hongkong gewesen. Und ich habe mir gedacht, ui, nein, mein Mann, der hat eine Herzbaracke in dem Hongkong. Und nachher hat das dem also wirklich gefallen. Und er erzählt heute noch davon. Und ja, das sind so die speziellen Sachen, die wir zusammen haben können erleben. Wir sind sowieso, wenn wir miteinander fort sind, ist das für uns das Grösste.
Man merkt bei Ihnen so ein bisschen, dass das Springen zwischen den Welten ist etwas, was sich durchzieht. Sie haben mir erzählt vom Silvesterball.
Ah, ja.
Mit ganz opulenten Aufmachung,
Wo
sie dort mit ihrem Mann an sind.
Ja.
Wie hat ihm denn das gefallen?
Ja,
das ist dann also, doch so die geküsste Handgesellschaft.
Natürlich, und das muss ich sagen, das hätten wir uns natürlich gar nicht können leisten selber. Das war ein Geschenk, das ich bekommen habe. Weil das war schon lange mein Traum, einmal so ein bisschen die
ein grosse Traum.
Ja, ein sissi Traum. Und einmal so in grosser Montur. Und mein Mann hat sich sehr gut gemacht, das muss ich sagen. Er hat das super, er hat ihm auch sehr gefallen, er erzählt heute noch davon. Wir haben einfach gesehen auf den Fotos, wir sind dann gross auf den Steigen, wie man sagt, in Wien. Wien sind wir gefüttert worden. Und dann haben wir gesehen, dass er im Smoking die Flüge verkehrt da hat. Einfach weil ich kenne mich in dem nicht aus und er auch nicht. Und wir haben alles gemietet gehabt. Und auf dem Foto haben wir gesagt, etwas stimmt mit diesen Flügen nicht. Und dann haben wir gesehen, dass wir sie verkehrt herum angemacht haben. Und wir müssen heute noch lachen. Einfach weil wir so die vom Land, oder, in dieser grossen Welt mit diesen Leuten zusammen und es hat uns garantiert niemand angemerkt, dass wir aus der Schweiz auf vom Land kommen.
Mhm. Peter Denlo, gibt's für einen Schauspieler auch so einen Sissi-Traum, die ganz grosse Inszenierung?
Ja, jetzt kommen wir zurück zu Shakespeare oder mal der Hamlet spielen. Ja, das sind so Träume, aber es ist wie vorbei für mich, solche Träume. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache und habe wie gemerkt, man muss sich einfach treiben. Es kommt immer wieder irgendetwas, was Spass macht und wo eine neue Herausforderung bringt. Und jetzt unbedingt noch müssen wir Hamlet spielen, weiß nicht.
Jetzt im Privaten ist ja eine Hochzeit meistens so ein bisschen der Anlass, wo man so die ganz grosse Inszenierung kann anstellen kann. Sie haben eine eingetragene Partnerschaft mit Ihrem Mann, das ist auch mit Standesamt und Ja-Wort. Haben Sie dort die grosse Inszenierung gemacht, riesige Hochzeit mit Kollegen?
Gar nicht, ganz klein haben wir es gemacht. Also ganz allein, muss ich sagen. ja, dadurch, dass mein Mann aus den USA stammt und Familie in der Karibik, aber auch verteilt durch die ganzen USA hat, ist es natürlich eh kompliziert gewesen, auch die Leute da einzufliegen und das kostet ja. Und schlussendlich hat man gemerkt, das bringen wir nicht so her, wie wir das möchten. Und dann habe ich auch gefunden, ja, aber dann nur Leute von meiner Seite zu haben, das bringt es auch nicht, das ist auch komisch. Und dann haben wir gefunden, nein, wir machen das einfach allein. In der eintragenden Partnerschaft braucht es auch gar keine Zeugen, wie das bei der Ehe der Fall ist. Und dadurch sind wir einfach mit zwei grossen Koffern ganz allein morgen früh auf das Standesamt gefahren, haben dort unsere Partnerschaft eintragen und nachher sind wir nach Malaga geflogen, gerade in die Flitterwoche.
Das tönt so ein bisschen traurig. Ist es das gewesen?
Überhaupt nicht. Das war wunderbar. Unser Tag, oder? Nein, überhaupt nicht traurig. Sehr schön war es.
Jetzt werden die Massnahmen gerade jetzt wieder gelockert im Zusammenhang mit Corona? Jetzt dürfen wir wieder ganz viel. Auf was haben Sie gewartet, Peter Dindler, wo wir jetzt wieder dürfen?
Wieder mal in ein gutes Restaurant gehen mit ein paar Freunden. Also überhaupt Freunde zu sehen, das ist das, was mir am meisten gefällt hat. Ich war gerne daheim und mir ist Decke jetzt nicht auf den Kopf gefallen, das kann ich so nicht sagen. Aber so der persönliche Kontakt mit Freunden zu haben, das hat mir am meisten gefällt.
Und beruflich ist Ihnen ja der Stecker gezogen worden?
Das sowieso. Das ist natürlich immer so ein bisschen im Nacken gehangen während dieser ganzen Zeit. Wie geht es überhaupt weiter? Es ist bis heute vieles unsicher. Ja, das ist eine schwierige Situation.
Angst, ist das ein Thema?
Klar, sicher. Sowieso momentan. Es ist eigentlich immer ein Thema. Ein Kulturbetrieb ist immer sehr eine unsichere Sache. Und jetzt gerade in diesen Zeiten ist es extrem unsicher. Aber trotzdem, ich war eigentlich erstaunt, ich habe gut schlafen während dieser Zeit. Und ich glaube auch einfach, ich musste die Verantwortung abgeben. Ich bin mir wie vorgekommen, ich hocke im Flugzeug und ich kann eh nichts machen. Der Pilot ist vorne im Flug und der macht Entscheidungen. Und das hat der Bundesrat gemacht, oder? Also ich konnte gar nicht Entscheidungen fällen. Lang. Und von dem her konnte ich wie abgeben. Und einfach mal abwarten, was passiert jetzt. Aber klar, es ist schwierig. Und ich hoffe, dass es wieder anfangen wird funktionieren. Wir vom 23. August wieder anfangen spielen. Ich kann Tickets buchen, sehr gerne.
Und Sie haben ein Buch angefangen zu schreiben in dieser Zeit, oder?
Genau. Ich wollte die Lockdown-Zeit doch ein bisschen nutzen. Und ich habe schon immer das Gefühl, ich möchte mal einen Krimi schreiben, also nicht ein Theaterstück, sondern einen Roman. Und so habe ich mich angefangen hinsetzen, daheim während dem Lockdown und habe angefangen zu schreiben, bin immer noch dran und es kommt. Und habe auch gemerkt, es macht mir Spass, mal eine andere Form zu schreiben. Oder? Ich schreibe sonst Dialog für Theaterstücke und jetzt habe ich Prosa müssen schreiben und merke, das macht Spass, da die ganzen Beschreiben und die Bilder können auszufleischen und zu beschreiben. Das ist mal etwas ganz anderes für mich und macht Spass.
Barbara Huber, auch Ihnen hat man den Stecker gezogen. Mit Reisen war nichts mehr jetzt in dieser Zeit.
Nein, ich musste alle geplanten Reisen müssen absagen. Aber ich muss sehr wohl sagen, ich habe ja noch ein Herztelefon. Und dort bin ich dann sehr gefordert.
Das ist eigentlich Ihre Haupttätigkeit?
Ja, das ist eigentlich meine Haupttätigkeit. Da bin ich mit Leib und Seele dabei. Und ja, das Reisen, das mache ich einfach zwischendurch. einfach wenn ich Ferien habe und Zeit habe, dann, oder wenn ich Aufträge habe, wenn mich jemand anfragt, dann mache ich das. Aber meine Haupttätigkeit ist das Ärztefon und dort bin ich natürlich das grosse Glück gehabt. Mhm. Also für die einen ist Unglück, für mich, wir haben voll Arbeit gehabt, natürlich mehr wie genug.
Und wenn man jetzt wieder darf, wo anzieht sie in der Welt?
Also wenn man wieder darf, ich musste jetzt eben Reisen verschieben. Eine wäre jetzt gewesen, eine Rundreise in den Neuenglandstaaten und die habe ich jetzt geschoben und das ist dann die erste Reise, die ich dann wieder werde machen. Ich habe jetzt noch eine gehabt, in 2 Wochen werde nach Stockholm gegangen mit einer Gruppe und die habe ich jetzt, gerade gestern, habe ich die jetzt abgesagt. Mhm. Weil die Schweden lassen uns noch nicht rein. Und es ist einfach
sie denn gegangen, wenn wir sie
ja, man hat noch gewartet, weil es ist für eine Arztpraxis, die das 20-jährige Jubiläum haben. Die haben mich engagiert. Und für so viele Leute ist es halt die ganze Organisation, nicht nur für mich, sondern auch für sie natürlich mit der Praxis schwierig. Und das haben wir jetzt wirklich abgesagt, weil es macht keinen Sinn. Es wären zu viele Leute gewesen und es soll ja etwas Schönes sein. Jeder soll es geniessen können. Und es macht keinen Sinn, wenn man dann mit 13 Leuten im Restaurant und man kommt schon gar nicht unter. Und eben, wenn man dann 2 Meter auseinanderhocken muss, es bringt wie nichts. Mm-hmm. Und die Flüge sind jetzt auch gerade storniert worden. Also, ja.
Aber Sie rechnen auch fest damit, ja, dass natürlich. Sie bald wieder losziehen können.
Ja, ja, natürlich. Ja, das ist, mit dem lebe ich.
Ich möchte ganz, ganz herzlich danken für das Gespräch, für die Einblicke in 2 total spannende Leben, die jetzt wieder langsam an Fahrt aufnehmen dürfen, die, muss sagen, die mich auch ein bisschen ausbremst hat, wie alle von uns auch. Aber es ist ja auch schön, wenn man einfach mal ein bisschen Zeit hat, zum runterfahren und zum sich erholen. Und das ist auch heute, glaube ich, so ein Tag, wenn man rausschaut. Es ist kein Tag, wo man Strick verreissen muss und noch ganz viel unternehmen. Man kann auch einfach mal ein bisschen runterfahren und es geniessen. Und genau das wünschen wir Ihnen heute. Einen schönen Sonntag, geniessen Sie es. Merci vielmals, das war es persönlich gewesen, mit der Barbara Huber und dem Peter Dinlo.
Danke.
Danke.
Unsere Talk-Sendung persönlich, die ist geleitet worden von Daniela Lager, ihre Gäste Barbara Huber, Büri im Zürcher Wieland mit eigenem Reisebüro und Peter Denlo, Schauspieler, Autor und Initiator von Deiner Krimis. Das persönlich ist live aus dem Radiostudio Zürich gekommen, Technik Ferenc Balgo. Heute in einer Woche ist Christian Zeugin der Gastgeber. Er hat eine Musikerin eingeladen und einen Medienunternehmer, Cellistin Solga Betta, und der Chefredakteur von «Bajour», der Hansi Voigt. Das persönlich findet im Radiostudio Basel statt. Heute in einer Woche am Morgen um 10 Uhr, auch wieder ohne Gäste. Aber Sie können es hier auf SRF 1 hören oder nachher jederzeit im Internet auf srf1.ch.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.